Hallo, hallo und herzlich willkommen. Gefühlt nach einer Ewigkeit. Es ist die letzte Zeit viel passiert bei mir, privat wie auch jetzt beruflich würde ich es nicht nennen, aber Uni und so weiter, war einfach sehr, sehr viel los. Deswegen melde ich mich erst jetzt wieder zurück mit einer neuen Folge. Es ist aber geplant, den Podcast wieder in Anführungsstrichen normal fortzuführen. Ich werde es wahrscheinlich nicht in dem Pensum machen wie bisher. Ein bisschen weniger, nicht ganz so viele Gäste auf einmal. Dafür werde ich jetzt noch mehr Wert darauf legen, wirklich sehr, sehr interessante Gäste zu kriegen und auch sehr qualitativ hochwertige Gespräche zu starten. Ich werde mir auch in Zukunft im Intro mehr Zeit nehmen, meine Gäste vorzustellen. Ich werde mich nicht mehr auf so 10, 15 Sekunden reduzieren, weil ich oft das Gefühl habe, dass man seinen Gesprächspartner oder seine Gesprächspartnerin anständig vorstellen sollte und nicht versucht, das Gespräch und die Person auf 10 Sekunden zu reduzieren. Wem das zu lange ist, kann das ja gerne vorspulen, mache ich niemandem Vorwürfe, aber ich werde sie ein wenig länger vorstellen, auch im Intro. Und damit komme ich auch schon zum nächsten Gast. Und mein nächster Gast ist Moritz Neuhaus. Moritz, man könnte sagen, dass Moritz Neuhaus quasi dafür gesorgt hat, dass ich jetzt auch selber Podcasts mache über einen indirekten Weg. Er hat mich auf jeden Fall inspiriert, selber meinen eigenen Podcast zu machen und auch den Weg einzuschlagen, den ich eingeschlagen habe. Und deswegen war es mir so wichtig, ihn auch mal im Podcast zu haben. Vielleicht manche von euch kennen ihn. Man sieht sein Gesicht bei YouTube. Er hat auch einen eigenen Podcast. Und im Großen und Ganzen bewegt sich seine Thematik im Bereich Consulting. Geht aber auch auf ganz viele verschiedene Facetten ein. Man muss aber auch dazu sagen, dass Moritz Neuhaus jetzt nicht nur eine interessante Persönlichkeit ist, wenn es darum geht, wie funktioniert ein Business, wie funktioniert Consulting, sondern auch generelle Themen im Alltag, im Leben, die einem wirklich weiterhelfen können. Und ich finde, das spürt man auch in der Folge. Muss gestehen, ich war ein wenig nervös, nach so langer Zeit wieder eine Folge aufzunehmen und dann auch noch mit so einer Persönlichkeit wie mit ihm. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Folge und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Young Mindset. Es ist sehr lange her, ich hatte jetzt eine lange Sommerpause gemacht. Aber umso glücklicher bin ich darüber, wer heute mir gegenüber sitzt. Und das ist nämlich Moritz Neuhaus. Hallo Moritz.
Hi Luke, grüß dich.
Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Zu Beginn stelle ich meinen Interviewpartnern immer zwei Fragen. Und zwar, aus welcher Branche kommst du und an was für einem Lebensabschnitt stehst du gerade? Mhm.
Also, Branche, muss ich zugeben, ich habe in meinem Leben nur eine Sache gemacht, kann deswegen nichts anderes, und das ist Unternehmensberatung. Ist was irgendwie mich 2015 das erste Mal begleitet hat über ein Auslandssemester in China. Und heute, also Branche ist immer noch Consulting, das heißt, wir begleiten im Grunde Gründer, CEOs aus der ganzen Welt, von Dubai, England, Immobilienmakler von Flowrider, ganz viel deutsche Gründerszene, auf LinkedIn eine Präsenz aufzubauen. Und das nicht, weil die ihren Namen irgendwie gerne an der Frankfurter Zeil in Leuchtschrift sehen, sondern weil die einen Return für ihre Firma erzielen wollen. Und das heißt, entweder Kunden gewinnen, Mitarbeiter gewinnen, Investoren, manchmal auch aus einer größeren Perspektive wollen die Investment Opportunities oder in die Medien kommen. Und das mache ich nicht mehr alleine, sondern mit so einem Team von 10, 12 Vollzeitleuten. Bin mittlerweile nach Berlin gezogen, komme ursprünglich aus einem sehr, sehr kleinen Ort aus der Nähe von Frankfurt. Wenn man so augenscheinlich fragt, sage ich immer Frankfurt, aber es ist wirklich richtig krasses Kaff. 1100 Einwohner, kein Bäcker, kein Metzger,
oh wow.
Nur ein Ortseingang, also es ist so kaffig, es gibt nicht mal Kühe da. Aber es war trotzdem eine gute Zeit, ich bin da immer noch gern und ja, das war die Branche, das ist das, was ich mache.
Und was für einen Lebensabschnitt würdest du betiteln, wo du jetzt gerade stehst?
Der Lebensabschnitt? Ja, ich glaube, ich bin gerade über die Findungsphase hinaus in den letzten 5, 6 Jahren. Ich weiß ziemlich genau so, was ich will vom Leben. Und sogar schon, wie ich mir das hole, oder das ist was mich immer noch sehr stark beschäftigt. Ich glaube, der Lebensabschnitt ist Phase meines Lebens. Also bin in der Form meines Lebens gerade und genieße es sehr. Habe gerade das Gefühl, dass es keinen besseren Ort gibt als Berlin, dass es ein tolles Umfeld ist, dass ich unfassbar viel lernen kann. Und das ist eigentlich die letzten Jahre schon so. Deswegen das. Und gleichzeitig glaube ich, dass ich irgendwie noch ganz am Anfang bin. Irgendwie so mit dem, was ich machen darf.
Mega cool. Also das mit Berlin kann ich so bestätigen. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen erst hier für ein Praktikum und ich liebe diese Stadt auch mega. Und ich verstehe komplett, was du meinst, wenn man sich hier komplett angekommen fühlt.
Berlin ist nicht Deutschland, sage ich immer.
Ja. Wie kommt's?
Ja, ich habe es so ganz langsam eigentlich gespürt. Wir haben die Firma so Januar 20 gegründet und dann bin ich immer nur gependelt, weil ich noch persönliche Verbindungen in Frankfurt hatte und das einfach nicht aufgeben wollte komplett. Dann war ich immer nur so alle 4 Wochen hier und dann bin ich jetzt Dezember letzten Jahres, Dezember 20, bin ich dann erst hierher gezogen, weil das Team immer größer wurde und dann habe ich Berlin halt auch immer besser kennengelernt. Während Corona war Berlin jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig es selbst, wie es vorher war, aber wenn man hier auf der Straße unterwegs ist, finde ich es schon richtig nice. Es ist unfassbar bunt in jeder Hinsicht. Also in Frankfurt haben wir manchmal so den Joke, dass wir halt entweder hörst du Kanakisch auf der Straße oder du hörst halt Deutsch. Und hier in Berlin hörst du halt wirklich alle Sprachen. Es ist ultra, ultra bunt, Französisch, Englisch, Arabisch, ganz bunt gemischt. Und du triffst hier die spannendsten Persönlichkeiten manchmal einfach freitagsabends mit einem 50-Cent-Bier. Und die sind dann Gründer von irgendwelchen Unicorns oder so.
Mhm.
Also sehr crazy.
Mega cool. Du meinst vorhin, du weißt jetzt, wo die Reise für dich hingehen soll. Machen wir jetzt mal einen Step back zu der Zeit, während du deine Schule absolviert hast, so zu Zeiten des Abiturs.
Oh je.
Wie war Moritz Neuhaus Zeiten des Abiturs?
Boah, wie war der? Also ich habe kein gutes Abitur gemacht. Ich habe in der Schule immer mit Jungs gechillt, die ein bisschen älter waren, aber die hatten meistens auch viele Flausen im Kopf, haben sehr viel Sport gemacht, alle, Fußball, Handball, Tennis, ich habe alles irgendwie mal so ein bisschen gemacht, aber konnte nicht so richtig, aber habe immer auch mit das Gefühl gehabt, dass die sportlichen Jungs und Mädels, dass die cooleren sind, haben wir uns eingeredet. Sehr viel Spaß auch schon in der Schule gehabt, aber ich hatte halt dann doch irgendwie keinen Plan vom Leben und so hatte ich dann mein Abitur fertig mit echt einem schlechten Schnitt und wusste nicht so richtig, also habe dann schon gemerkt, okay, Abi fertig, beste Zeit meines Lebens. So wirklich maximale Unverbindlichkeit. Das war schon irgendwie spannend. Und dann war es aber so, dass ich nicht wusste, wie es weitergeht. Weil ich gar nicht wusste, ich war ja schon immer schlecht, mich um irgendwelche Formalien zu kümmern. Und ein Studium anzufangen war für mich so eine Formalie. Mhm. Ich wusste, ich will nicht ins Ausland, ich will jetzt nicht Work and Travel machen. Das hat mich irgendwie nie so gereizt. Also wegfliegen und rumpimmeln, das sehe ich heute alles ein bisschen anders. Und wäre bestimmt auch gut gegangen, wenn ich das gemacht hätte. Und dann kam es aber so, dass ich plötzlich Druck hatte und einen Studienplatz brauchte, weil ich irgendwie so wusste, okay, so einen richtigen Plan hast du nicht, willst jetzt nicht rumpimmeln, du willst irgendwie weitermachen, aber mit was machst du weiter? Was heißt ein Studium überhaupt? Worum geht's da? Und dann saß ich mit einem guten Freund zusammen, der hat gesagt, ey, Ingenieurswesen, Wirtschaftsinformatik, das sind die Dinge, die gehen ab. Mein Dad, der ist VC-Partner bei, hau mich tot.
Waren solche Begriffe damals schon ein Begriff, sowas wie VC?
Nö.
Nee, wahrscheinlich gar nicht.
Nö, null. Ich war komplett grün hinter den Ohren. Mhm. Und so kam es dann, dass ich mich erst für Umweltingenieurswesen in Darmstadt beworben habe. Aber ich aber wusste, ey, das willst du auf keinen Fall. Das ist nicht, bin ich nicht gut drin. Ingenieurswesen, Physik, das einzige Fach, wo ich mal eine 5 sogar ins Abi einbringen musste. Also echt schlecht. Und dann bin ich einfach, weil wieder meine Jungs damals halt einen Schritt weiter waren und 1-2 Jahre vorher angefangen haben zu studieren, bin ich auf BWL gekommen. Mhm. Und ich hatte keinen Plan, was es ist. Ich hatte keinen Plan, was es ist. Einfach gehofft, dass es cool wird. Hab mich immer für Automobilindustrie interessiert so. Ja, und habe dann aber angefangen, BWL zu studieren ohne einen Plan. Und dann hat es aber halt sofort Klick gemacht. Das war einfach mein großes Glück. Und in dem Moment hat eigentlich die Findungsphase angefangen. Über Auslandssemester in Shanghai war dann ein ganz, ganz krasser, wichtiger Punkt auch für mich. Und dann ging es immer mehr mit Consulting los. Habe dann auch schon während dem Studium die erste Firma gegründet im Consulting-Umfeld. Und dann wurde alles immer konkreter und dann wusste ich irgendwie auf einmal auch, also ich musste mich nicht mehr motivieren, ich musste nicht mehr drüber nachdenken, warum ich was mache, sondern ich habe einfach gemerkt, da ist eine Anziehung da, ich lerne da was, da ist ein Reiz da und es macht mir Spaß.
Und war da der Druck noch da, den du vorher beschrieben hattest, den du im Abi hattest?
Nee, also Druck habe ich mir dann einfach immer mehr einfach nur selber gemacht. Denn das hatte ich in der Schule, habe ich das nicht so richtig hingekriegt. Ich habe da schon viel investiert, aber habe einfach die PS bei den Fächern nicht so richtig auf die Straße gebracht. Mhm. Ich glaube, ich wusste damals noch nicht, wie man richtig lernt. Also ich habe wirklich viel gelernt. Und dann habe ich aber im Studium plötzlich mehr Interesse gehabt. Plötzlich ging es dann um BWL-Grundlagen. Plötzlich hat man dann mal gesehen, so funktioniert ein Unternehmen von innen. Alles hochtheoretisch, aber irgendwie habe ich gesagt, das ist spannend, da geht was. Das ist was, das sehe ich plötzlich überall in der Welt und ich merke, ich kann darüber diskutieren mit Leuten und die geben mir mehr Informationen und jeder hat doch irgendwie ein bisschen anderes Bild dazu. Und es ist halt schon spannend, was da in der Unternehmenswelt abgeht. Und dann eigentlich halt schon im dritten Semester ging es dann los mit der ersten Firma, mit studentischer Unternehmensberatung, was mir auch unfassbar viel gebracht hat. Dann wirklich einfach zu sehen, wie das in der echten Welt abläuft. Aber auch da wieder komplett bei Null angefangen und auch ich wusste irgendwann mal nicht, was ein Projekt ist.
Und wie hast du sozusagen dein erstes Projekt, dein erstes Business quasi angefangen? Wie ging das da so langsam los?
Das war so ein bisschen parallel. Studentische Unternehmensberatung hat mir unfassbar viel Struktur gegeben. Das kann ich jedem empfehlen. Ich würde sogar allein nur deswegen anfangen zu studieren. Ist auch wirklich egal, was ihr studiert. BWL ist natürlich vorteilhaft, weil es dann so ein bisschen Praxis und Theorie wie ein selbstgemachtes duales Studium ist. Das finde ich unfassbar nice. Und durch die verschiedenen Projekte hast du halt dann in der Regel auch mit verschiedenen Unternehmen zu tun. Was war deine Frage?
Wie du dann dein erstes eigenes Business quasi.
Das war dann eigentlich parallel, dass ich so eine Selbstständigkeit angefangen habe und gleichzeitig aber auch dann in der studentischen Beratung angefangen habe, da erklärt zu bekommen von Leuten, die es halt schon seit ein paar Jahren gemacht haben, wie gründet man eine Firma, was muss man da steuerlich beachten, wie organisiert man ein Projekt, wie plant man ein Projekt, wie verkauft man ein Projekt, wie geht man mit einem Geschäftsführer um, wie macht man Folien, wie baut man Excel-Modelle auf. Einfach unfassbar viele Dinge zu testen und ja, in so einer studentischen Beratung, da geht halt nichts kaputt, muss man einfach so sagen, oder wenig. Und das ist eine Verantwortung, die dir halt schnell nach wenigen Monaten oder Jahren zum Teil wird, die hast du in der freien Wirtschaft erst nach Jahren. Und das habe ich dann 4 Jahre auch gemacht und nebenbei die Selbstständigkeit. Und dann wurde das, ja, dann wurde das irgendwie, oder war plötzlich mein Leben. Ne?
Das heißt, das Studieren an sich war bei dir auch in der Zeit gar nicht so die erste Priorität, kann man das sagen?
Nee, aber was halt spannend war, dass es mir nicht mehr schwer gefallen ist. Sondern dann habe ich halt also unfassbar viel gearbeitet, weil ich da Sinn drin gesehen habe. Und aber von den Noten her das auch dann alles sehr easy gemacht. Ne? Also erstes Semester irgendwie 3 von 6 Klausuren war, glaube ich, eine 1,0. War auch nicht schwer, unsere Uni. Ja, war echt nicht schwer.
Welche warst du?
Ich war in der Fresenius, Hochschule Fresenius. Wie gesagt, das meiste habe ich in der Praxis gelernt, aber die Uni war halt einfach BWL nicht schwer. Also ich habe da einen 1,5er Abschluss gemacht oder so.
Vielleicht der Vergleich im Abi, wie war es? Also ich meine, BWL hat ja viel Schwerpunkt Mathematik und so weiter. War es bei Fresenius wahrscheinlich auch?
Ja, es gab Grundfächer, Mathematik, Statistik, 1 und 2 und so ein Kram. Aber plötzlich habe ich halt Sinn dahinter gesehen. Ich habe halt vorher einfach Formeln auseinanderzunehmen, rein des Formeln auseinandernehmens, wegen die praktischen Beispiele mit, die es in der Schule gab, die waren halt einfach nicht interessant. Ich habe da nicht den Gesamtkontext gesehen, was es für mich, also klar sagt dir jeder, Mathe ist wichtig und du musst es können, aber es hat mich halt null gereizt, ich habe nicht den Sinn dahinter gesehen. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, okay, warte mal ganz kurz, nicht alles davon musst du irgendwie Pikes Laws können. Ich habe dann sogar Schwerpunkt in Controlling gemacht, weil mich Zahlen irgendwo interessiert haben. Ist aber gar nicht meine Neigung gewesen. Fand ich aber spannend und habe ich mich da reingefuchst. Und dann manchmal war es auch natürlich Bulimie lernen, dass du irgendwie nicht genau wusstest, was bringt es. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht auch eine gute Note schreiben kannst. Muss halt einfach dann mit Fleiß, also Studium ist einfach nur Fleiß. Und es ist dieser Blick auf die wichtigen Punkte. Ich glaube, die meisten machen sich es halt super schwer, geben sich nicht die Mühe zu verstehen, wo wird das eigentlich hingehen. Und vor allen Dingen suchen die Studierenden, die sich schwer tun, nicht genug Austausch. Die sprechen meistens zu wenig mit Leuten, die das schon mal gemacht haben. Das verändert halt alles. Wenn du das im Leben mal verstanden hast, finde ich, wenn du verstehst, du musst immer wieder mit Leuten sprechen, die da sind, wo du sein willst. Und wenn die nur ein Semester weiter sind, das verändert einfach dein Leben.
Wie würdest du jetzt Leuten, die damit noch gar nichts am Hut haben, wenn du jetzt sagst, wenn ihr das lernen wollt, geht auf die zu. Was sind so die ersten Steps, die man vielleicht gehen sollte? Wenn man vielleicht auch noch gar keinen in seinem Umfeld hat, direkt.
Ich weiß nicht, Luke, wir sitzen jetzt hier zusammen. Erzähl du mir, wie du es gemacht hast. Erzähl du den Leuten, die zuhören, wie wir jetzt ins Gespräch kommen.
Also da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Dein Content habe ich mir echt schon lange angeguckt. Schon lange bevor ich studiert habe, bestimmt so ein paar Monate, bevor ich studiert habe, um halt selber meinen Orientierungsweg zu finden. und bin dann über den Schlagbegriff Consulting einfach bei dir gelandet. Ich glaube, du warst sogar der erste Link, den ich gefunden habe bei Google. Das war ein YouTube-Video, lustigerweise das mit David am Flughafen da. Mhm. Und bin dann auf deinen Podcast gestoßen. Ich habe während der Zeit auf einer Farm gearbeitet, auf dem Feld, und hatte immer Fahrradwege, 50 Minuten hin, 50 Minuten zurück. Mhm. Und ich habe halt ohne Witz deinen ganzen Podcast rauf und runter gehört. Ich bin morgens aufs Fahrrad, habe gehört, lag dann auf dem Flieger, die es nicht kennen, das ist so zum Unkrautzupfen einfach, da liegst du so drauf, fährst 0,3 km/h gefühlt, in der prallen Hitze hast einen hochroten Kopf, hast nichts zu tun, du musst nur Kraut zupfen. Und habe halt den Podcast gehört währenddessen, um mich ein bisschen reinzufuchsen, weil ich halt eben nicht gucken wollte, was will ich studieren, sondern was will ich später machen. Also was will ich wirklich machen, wo will ich meinen Drive später sehen. Und durch deinen Podcast bin ich halt immer mehr in diese Consulting-Schiene halt rein und hat mich mega begeistert. Und dann hat so eins zum nächsten geführt und dann habe ich halt irgendwann auch diesen Podcast gemacht. Und irgendwann hatte ich dann den Mut zu sagen, okay, jetzt frage ich ihn mal. Bei LinkedIn war es dann tatsächlich, habe ich dich angeschrieben und so ist das entstanden.
So, und das ist halt so banal, ne? Aber wir leben in einer Zeit, in der wir zu jedem Menschen, den wir uns vorstellen können, wirklich fast ausnahmslos jedem, einen Zugang kriegen können. Der ist nur eine Nachricht entfernt. Aber also wenn wir jetzt einfach die Möglichkeiten, die wir heute haben, wenn wir die nehmen würden und 30 Jahre zurückgehen, dann würden die Leute sagen, das kann ich nicht fassen, dass es so einfach sein soll. Dass ich wirklich es schaffe, ein Augenpaar von einer Person, die so, also die irgendwas macht, was ich spannend finde, die aus meiner Sicht erfolgreich ist, das zu gewinnen und da die Möglichkeit haben, einfach zu sagen, in Austausch zu gehen, ja, das würde einem keiner glauben. Und auch heute ist es halt so, dass die wenigsten sich diese Möglichkeiten zunutze machen. Und wir machen ja auf einer Business-Ebene auch nichts anderes, wenn wir irgendwie inhabergeführte Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, ja, und CEO von irgendwie einer 120-Mann-Bude im IT-Umfeld an die Hand nehmen und sagen, hey, so gehst du halt online auf andere spannende Entscheider zu. So machst du das, so fühlt sich das gut an. Ah, krass, easy. So, das ist halt nicht die eine Nachricht, das wird dann immer ein bisschen komplizierter, es braucht dann mehr, damit die wirklich dann auch reagieren, Vertrauen fassen, ein gutes Gefühl haben, damit da am Ende Business zustande kommt. Aber vom Grundprinzip her scheitern die meisten einfach schon daran, dass sie sich gar nicht trauen zu fragen. Mhm. Dass sie in ihrem Kopf so viel Ablehnung schon haben, dass sie sich denken, ich probiere es gar nicht erst.
Hattest du das jemals, so solche Gedanken, bevor du jemanden dann gefragt hast?
Natürlich. Also das hat man in einem privaten Umfeld manchmal, wenn man irgendwie jemand spannend findet, männlich wie weiblich, wo man irgendwie sagt, ey, mit dir würde ich gerne in einen Austausch gehen. Klar gibt es da manchmal diese Blockade, dass man es verkopft. Ich neige dazu, Dinge zu zerdenken. Aber genauso hat mich dann zum Beispiel auch Thomas, mein Mitgründer, einfach, wir sind da so ein echt cooler Fit, weil ich bin so ein bisschen der Consultant, der Dinge irgendwie strategisch angehen will. Und früher habe ich Dinge echt zerdacht und war so noch viel abwartender und planvoller. Und er war halt einfach so voll machen, einfach Gas geben, einfach erst machen und dann fragen. Und wir haben uns da beide so angenähert in gewisser Form. Und das ist eine sehr positive Sache, einfach von dem einen zu sehen, dass es auf eine andere Art und Weise geht und deswegen seine eigene Arbeitsweise wieder zu verbessern. Mhm. Und wir sagen immer so ein bisschen so, Thomas sorgt dafür, dass wir in gewisse Gespräche reinkommen, in spannende Zimmer, und ich sorge dafür, dass wir nicht rausfliegen. Das ist die Arbeitsteilung. Das ist schön. Manchmal ist es auch andersrum, ja. Aber klar gibt es Zweifel. Es gibt immer Zweifel. Jeder Mensch zweifelt.
Und was passiert dann, wenn du kurz zweifelst und dann passiert was in deinem Kopf, dass du es dann doch machst, den Schritt?
Ja, sich selber einfach vor Augen zu führen. Also die Menschen fragen sich ja immer, und das Gehirn neigt einfach, um Gefahr zu vermeiden, weil es irgendwie früher vielleicht den Tod bedeutet hat, wenn du auf dein Bauchgefühl, auf deine Angst, wenn du nicht auf die gehört hast, bist du gestorben. Heute stirbst du nicht mehr, aber die Ablehnung ist teilweise noch in uns drin sehr, sehr ähnlich vom Gefühl her, und die Leute sterben dann so einen gedanklichen Tod für den Moment. Und die Frage, die man sich manchmal einfach nur stellen muss, ist, ja, was kann im besten Fall passieren? Also die Leute fragen sich halt immer so, was, wenn es schief geht, oder wie könnte es schief gehen? Und die fragen sich halt viel zu wenig, was könnte im besten Fall passieren? Und das ist halt im Berufsleben genauso wie unter Freunden, wie im Dating. Es ist halt, die meisten Probleme sind halt einfach in unserem Kopf. Mhm. Und in der Praxis hat noch kaum jemand so viel Leid erlebt. Niemand hat so viel Leid erlebt im echten Leben, wie er es in seinem Kopf schon zum Ausdruck gebracht
hat. Das stimmt, das kann ich bestätigen, ja.
Und gerade weil Social Media da auch einen großen Einfluss nimmt, wir arbeiten mit sozialen Medien, da muss ich auch so ein bisschen dieser Verantwortung bewusst sein. was es halt bedeuten kann oder wie Menschen auch heute groß werden, was es heißt, wenn du einfach dein Leben lang mit einem Smartphone, mit sozialen Medien aufwächst, was auch für ein Weltbild einfach in dir entsteht. Und du bist heute in einer Zeit, in der du immer wieder ein, weiß ich nicht, Typ findest, der schönere Zähne hat als du, der früher einen Doktor in Harvard gemacht hat, der mehr Geld verdient, der mit hübschen Mädels unterwegs ist und am besten noch in Kombination miteinander. Und dann denkst du dir halt, what the fuck, also ich bin nichts wert, ich habe nichts hingekriegt. Und das ist halt was in der echten Welt nicht so ist, was einfach nicht real ist. Aber in unserem Kopf fühlt sich das so an.
Ja, das ist echt gut in Worte zusammengefasst. Ich habe noch mal eine andere Frage, jetzt so ein kleiner Themenwechsel. Du sitzt jetzt hier in deinem eigenen Office in Berlin. Das war noch nicht immer dein Ziel, oder? Ein Startup zu gründen?
Ich wusste schon recht früh, dass ich was Eigenes gründen will. Schon bevor ich eigentlich mit Consulting so angefangen habe, weil mein Dad ist selbstständig, also nur mit meiner Mom ganz klein und auch null B2B ist es so Oldtimer- und Gebrauchtwagenhandel. Aber das hat mir grundsätzlich schon mal die Angst genommen oder andersrum das Verständnis dafür gegeben, dass eine Selbstständigkeit sehr erstrebenswert ist, dass das auch nichts ist, was jetzt irgendwie unvorstellbar ist, dass Geld auch nichts Schlechtes ist, sondern dass es immer nur dafür hilft, um Ziele zu verwirklichen. Weil ich glaube, super viele Menschen haben die falsche Einstellung zu Geld und ziehen es allein deswegen dann schon irgendwie nicht so richtig an.
Was ist deine Einstellung zu Geld?
Ist nur ein Mittel. Ist nur ein Mittel zum Zweck und es spielt auch hier keine Rolle. So, weißt du, für uns jetzt gerade geht es hier um nichts anderes. Das ist ein Instrument, dieses Büro. Das ist ein Heimathafen für Mitarbeiter. Das erfüllt seinen Zweck. So. Auch gegenüber Kunden. Das erfüllt einfach seinen Zweck. Und teilweise ist es natürlich ein Statussymbol, aber auf der anderen Seite kann ich dir auch genauso offen sagen, Thomas und ich, wir zahlen uns am wenigsten Gehalt in dieser ganzen Firma von allen hier. So, wir haben das erste halbe Jahr uns gar nichts gezahlt. Wir kommen aus einer sehr, sehr erfolgreichen Selbstständigkeit. Dann haben wir das erste halbe Jahr nach Firmengründung alles hier reingeworfen. Und ich glaube, so vor knapp einem Jahr haben wir angefangen, uns so 2.200 Euro brutto zu bezahlen. Das sind so 1.500 Euro im Monat. Aber mehr brauchen wir nicht.
Und der Zweck, den du jetzt mehrfach erwähnt hast, was wäre das für einer?
Der Zweck, den das Büro erfüllt? Naja, also kann das Team irgendwie unbedenklich jeden Tag kommen. Aber weißt du, wir kommen aus einer Zeit, als wir noch vor ungefähr einem Jahr mit unserem ersten Mitarbeiter, ein bisschen mehr als ein Jahr, haben wir darüber nachgedacht, ob wir uns eine WeWork-Lizenz für den leisten können, für 250 Euro im Monat. So. Und dann sind wir ins erste Büro gezogen, für ein X-faches davon. Dann sind wir jetzt hierher gezogen. Es entwickelt sich ja einfach weiter und das Geld muss fließen. So, es kommt nur zu dir zurück, wenn du es auch ausgibst, wenn du gesunde Einstellungen dazu hast, wenn du auch verstehst, es ändert nichts. So, weißt du, du wirst dadurch nicht attraktiver für Kunden zum Beispiel. Du wirst dadurch nicht viel attraktiver für Mitarbeiter, sondern es muss immer wieder in Bewegung sein. Und man darf nicht verkrampfen, was das Thema angeht.
Ja, das stimmt. Also bei Geld darf man echt nicht verkrampfen. Das ist aber, ich habe das Gefühl, in Deutschland so ein bisschen ein kleines Problem. So dieses Verkrampfen, wenn es so um Geld auch geht. Auch viele trauen sich nicht, über Geld zu sprechen.
Ja, ist oft ein Thema. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es in Deutschland schon auch viele Menschen gibt, die gut mit Geld umgehen können, muss man einfach sagen. Also ich glaube, andere schmeißen das viel stärker raus, sind da viel unbedachter nochmal, was auch nicht immer zum Erfolg führt. Also es ist so dieser schmale Grat, auch am Anfang zu lernen, was eine Ausgabe und was ein Investment. Das Büro hier, jeder einzelne Mitarbeiter, alles, was wir tun, jeder Post, den wir absetzen, jeden Euro, den wir für Werbung mittlerweile in die Hand nehmen, das ist ein Investment. Aber am Anfang musst du halt erstmal lernen, was ist ein Investment und was ist eine Ausgabe. Und die meisten neigen halt dazu, sogar jetzt mal nur als Angestellte, sich vielleicht einzureden, dass es ein Investment ist. Da kauft sich dann irgendwie ein junger Typ von seinem ersten Gehalt eine Rolex-Uhr oder so und redet sich noch schön, dass es ein Investment wäre. So, wenn du kein Uhrenhändler bist, ist aus meiner Sicht kein Investment. Und das ist cool, wenn das irgendwie 1.000 Euro im Wert steigt nach einem Jahr oder zwei. Aber das ist Luxus. Das ist eine Luxusausgabe. Und so ist es bei ganz, ganz vielen Sachen. Die kauft man sich meistens, weil es irgendwie andere beeindrucken soll oder einen selber.
Was ist das beste Investment, was ein junger Mensch tun kann? Jetzt kann Geld sein, kann Wissen sein, kann alles sein. Was ein junger Mensch während des Abiturs oder während der Schule schon mal in sich reinstecken könnte?
Das beste Investment ist, sich bewusst Zeit dafür zu nehmen, wie du es auch angerissen hast, sich zu fragen, was will ich eigentlich? Nicht, was wollen die anderen von mir? Was wollen meine Eltern, dass ich studiere? Egal. Was will ich vom Leben? So, weil wir checken alle viel zu spät oder manchmal gar nicht, dass es für uns alle irgendwann vorbei ist. So, So, das ist so super basic, philosophisch, aber es ist halt einfach irgendwann vorbei. Und manchmal ist es nach 20 Jahren vorbei, manchmal nach 40. Im besten Fall sind es irgendwie 80, 90 Jahre. Wir haben manchmal mit Leuten hier zu tun, die sagen, ey, wir glauben oder investieren dreistellige Millionenbeträge in Infinite Life und gehen davon aus, dass Alter nur eine gedankliche Hürde ist, die wir demnächst überspringen werden. Aber vom Grundprinzip her sollte ein junger Mensch sich erstmal vor Augen führen, so nehme ich mir überhaupt Zeit, nicht einfach nur zu machen. Es ist einfach zu machen. Es ist einfach, sich ein Buch zu kaufen. Es ist einfach, irgendwie Sport zu machen. Es ist einfach, einen Podcast zu hören. Immer wieder von Reiz zu rennen, sich stimulieren zu lassen. Da sind die meisten Menschen Meister drin. Und da verdienen auch viele Leute viel Geld damit, dass man sich in diesem Reiz so richtig suhlt. Aber sich hinzusetzen, für sich selber auf ein Blatt Papier eine Frage hinzuschreiben, und das ist, was will ich vom Leben? Das ist eine gut investierte Stunde.
Okay. Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Du bist auch nicht der erste Mensch, der da so in die Richtung mehr Antwort gibt. Kann ich auf jeden Fall so zurückgeben. Jetzt nochmal auf das Ziel zurückzukommen. Was war dein Ziel, als du dein Studium angefangen hast? Und was, wie hat sich das Ziel oder dein Ziel auch mittelfristig, jetzt nicht unbedingt langfristig, wenn du gesagt hast, du hattest langfristig die Selbstständigkeit schon im Kopf, aber bestimmt einen anderen Weg, als es dann tatsächlich geworden ist?
Boah, also müsste mich jetzt ein bisschen anstrengen. Vielleicht so, als ich im Studium angefangen habe, habe ich mir so gedacht, so mal bei Porsche zu arbeiten, das wäre eigentlich so ein Life-Goal, das wäre irgendwie nice, irgendwas mit Autos zu tun haben. Ich fand die Marke schon immer geil. Und dann habe ich aber irgendwie realisiert, so nach drei Semestern oder nach vier, fünf Semestern habe ich dann mit Porsche gearbeitet.
Porsche Consulting, ne?
Bei Porsche Consulting, ja. Und habe dann irgendwie auch große Konzerne, unter anderem auch bei Porsche, so reingeguckt und verstanden und so gemerkt, okay, ist nice, aber gibt vielleicht noch weitere, andere Sachen und kann irgendwie immer weitergehen. Und dann hätte ich mir nicht so schnell vorstellen können, dass es wirklich einfach passt, dass ich sage, okay, ich gründe jetzt ein eigenes Unternehmen und mache doch nicht mehr den Master. Ich habe immer so gedacht, ich will eigentlich vorher nochmal zu McKinsey, zu BCG. Habe da anderthalb Jahre lang mein Leben auch während dem Studium darauf ausgerichtet und habe mich nur mit Leuten umgeben, die jetzt da sind, die vorher da waren, die gleichen Ziele hatten, die es genauso geil und erstrebenswert fanden. Und hatte dann ausgerechnet einen Ex-McKinsey-Berater, der dann mich ein bisschen wachgerüttelt hat und gesagt hat, Moritz, das brauchst du gar nicht, du musst da gerade gar nicht hin. Und ich habe auch selber damals dann gemerkt, so wieder die Formalien. Ich hätte dann Empfehlungsschreiben von Professoren irgendwie. Ich hätte nochmal, um den Schritt zu meistern wahrscheinlich, also praxismäßig war schon viel da, auch außerordentliches Engagement und so, Auslandssemester, das hat alles gepasst. Aber ich hätte nochmal einen Master an einer Elite-Uni machen wollen, in London oder was Vergleichbares. Und habe aber gemerkt, ich kann mich nicht dazu motivieren. Es fällt mir so schwer, dann aus dem Geldverdienen auch schon während dem Studium einfach gutes Geld verdient, da rauszugehen und mich dann wieder mit Empfehlungsschreiben von Professoren auseinandersetzen zu müssen und dann GMAT-Tests zu machen irgendwie, wo alle sagen, boah, das ist so ätzend, das ist so anstrengend und musst irgendwie die 700 machen und dann hast du da eine Chance und. Das ist alles, ich habe mich einfach mit den falschen Fragen auseinandergesetzt. Das waren einfach die falschen Punkte. Und dann hatte ich einfach Menschen, die schon eher da waren, wo ich sein wollte, die mir gesagt haben, die mir den Kopf ein bisschen gerade gerückt haben. Und die dann auch mich ermutigt haben, einfach zu sagen, so, gib jetzt Gas, du bist da schon auf einem guten Weg. Du arbeitest mit drei, vier Geschäftsführern gerade schon zusammen, die dein Vater sein könnten. So, mach das doch weiter, das ist doch was Besonderes. Und das habe ich gar nicht so gesehen, sondern das schien so normal für mich, weil ein paar andere, die ich kannte, das auch gemacht haben. Und dann bin ich 2018 auch durch mein YouTube-Channel und Podcast hat unfassbar viel auch für mein Leben verändert. Ich bin den 2018, ich glaube so im November, einen Tag nach meinem Geburtstag initiiert. Und dann bin ich auch zwei Monate danach nach Berlin gefahren mit dem Podcast, mit dem Format. Und dann habe ich dann plötzlich hier über Connections junge Unternehmer interviewt. Die waren 18 Jahre alt und haben 10.000 Euro im Monat verdient. Da habe ich schon 3 Jahre Consulting gemacht im Studium und habe gedacht, ich hätte es schon raus. Ich habe gedacht, irgendwie, ich bin schon krass, habe schon mittelständische Unternehmen, irgendwelche Konzepte gebaut und Marketing erklärt und Vertriebsschulungen gehalten und irgendwie ein paar tausend Euro nebenbei immer so verdient und schon so krasse Corporates gesehen. Und dann treffe ich da einen 18-, 19-Jährigen, der 10.000 Euro im Monat verdient und nur Abi gemacht hat. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, was machst du denn falsch? Also Geld ist irgendwo ein Instrument und ich wusste halt einfach, okay, du brauchst Geld, um dir deine Ziele zu verwirklichen. Und dann habe ich mich einfach mehr mit diesen Leuten umgeben. Aber das hat mich erstmal so wachgerüttelt, dass ich gesagt habe, what the fuck? Mhm. also es kann so viel einfacher sein. Ich gehe gerade nicht den einfachsten Weg. Ich umgebe mich mit den falschen Leuten. Und das sind jetzt nicht die, die unter der Brücke chillen und Drogen nehmen, mhm. sondern das sind die, die an der TU Darmstadt den schwersten, die schwersten Studiengänge, das waren nie meiner, aber Wirtschaftsinformatik, reine Informatik, Materialwissenschaften, Physik mit Deutschlandstipendium und nebenbei noch Vorstand in der studentischen Beratung und nebenbei noch drei Projekte machen und aber erst 19 Jahre alt sind, wo ich schon dachte, okay, das ist halt so die Elite von morgen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ist spannend, aber gibt es halt irgendwie noch weitere Welten. Und eigentlich ist es jetzt gerade, und deswegen fühle ich mich sehr wohl, immer wieder auf dem Sprung zwischen den Welten zu sein. Jetzt ist es eine ganz andere Welt geworden.
Also war es für dich sozusagen, deinen Weg zu ändern oder auch deine Ziele zu überdenken, eher eine Erleichterung, obwohl du ja den Weg aufgegeben hast, den du erst gegangen bist.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja, das Aufgeben ist die wahre Kunst. Der Fehler ist, sich auf was zu verkrampfen, wo man irgendwie doch mehr Zweifel hat, aber sich es nicht eingestehen will. Mhm. Und dann braucht man, also ich habe immer andere gebraucht, die mir das dann auch nochmal deutlich gesagt haben.
Ich wollte gerade nämlich fragen, wie du darauf aufmerksam geworden bist oder was du empfehlen kannst, wie man vielleicht auch selber sich da richtig hinterfragen kann. Nicht nur hinterfragen, weil jeder kann sagen, hinterfrag deine Ziele, hinterfrag deinen Weg. Aber wenn man nie gesagt bekommt, wie man sich überhaupt richtig hinterfragt, ist es schwierig, da einen Anfang zu finden.
Also ich war schon immer, mir lag das Herz schon tendenziell immer eher auf der Zunge. Ich habe schon immer viel geredet oder weiß ich gar nicht, ob ich immer viel geredet habe. Ich hoffe nicht, aber ich habe schon eine gewisse extrovertierte Art und habe meine Gedanken einfach immer eher geteilt, als zurückzuhalten. Und ich glaube, dass das ein Ding war, was dazu geführt hat, dass Leute überhaupt Stellung dazu nehmen konnten. Auch einfach nach Rat zu fragen. Ich habe das Gefühl, viele sind einfach zu stolz, um nach Rat zu fragen. Und es ist halt, also wenn du halt dein Leben in ein paar Jahre echt verschwenden willst, dann frag halt nicht nach Rat. Mhm. So rum würde ich es ausdrücken.
Okay. Ich habe eine Frage, die ich auch versuche, mal jedem meinen Gästen zu stellen. Und das ist eine ganz einfache Frage. Was bedeutet Mindset für dich? Weil es hat viele Definitionen und viele stempeln das sofort ab in eine gewisse Schiene, die oft mit Porsche Cayman S zu tun hat.
Komm in die Gruppe.
Ja, genau. Aber mich würde interessieren, weil es ja doch ein relativ gängiger Begriff ist bei Menschen, die sich viel reflektieren und sich viel mit sich selbst beschäftigen. Das ist ja ist ein ständiger Begriff. Und deswegen wollte ich mal deine Definition von dem Wort hören.
Also ich glaube, ein Mensch, das ist ein Zitat, ich weiß leider nicht, von wem es ist, ein Mensch ist das, woran er am meisten denkt. Und das ist am Ende Mindset. Mhm. Und das, der entscheidende Punkt in jedem Leben. So, es ist so ein bisschen, einer meiner Mentoren, ich glaube, das hat der Malik gesagt, hat mal gesagt, so, wenn du dir als Ziel setzt, einen Berg zu besteigen, dann ist garantiert, und der hat einen gewissen Schwierigkeitsgrad und das Leben hat einen gewissen Schwierigkeitsgrad, dann musst du dir vor Augen führen, wenn du dir keinen Plan machst, dann ist es die Garantie, dass du scheiterst. Du wirst es einfach höchstwahrscheinlich nicht auf die Bergspitze schaffen, wenn du keinen Plan hast. Und andersrum, nur weil du einen Plan hast, heißt es nicht, dass du da hochkommen wirst. Aber den Plan zu haben und überhaupt einen zu machen, ist die Voraussetzung dafür, um anzukommen. So, und das bei Mindset hat halt viel damit zu tun, zu verstehen, wie funktionieren Menschen, wie funktioniert Miteinander, wie funktioniert Psychologie, wie funktioniert Verkaufen, wie funktioniert Führung, wie greifen Dinge ineinander, wie funktioniert Makroökonomie, wie funktioniert Spieltheorie, das sind so ein paar Dinge, wie funktioniert Philosophie, wieso fühlen und denken Menschen auf eine gewisse Art und Weise. Wie funktioniert man selber? Das heißt nicht, dass man sich dann immer ständig steuern kann, aber es ist die erste Stufe des Verstehens. Und dann glaube ich, das Mindset formt sich ganz stark durch die Menschen, mit denen du dich umgibst und die Erfahrung, die du machst. Weil es gibt nichts Stärkeres als die eigene Stimme im Kopf. Also unsere eigene Mutter könnte uns nicht von irgendwas überzeugen, weil die eigene Stimme im Kopf doch immer noch mal lauter ist. Also egal, wer vor dir steht, deine eigene Stimme ist immer die lauteste. Und wenn du das nicht verstehst, wenn du das nicht schaffst, dich auf den Zielzustand zu programmieren, dann wirst du scheitern.
Mhm. Das mit der Stimme, das ist, habe ich mir jetzt parallel mal durch den Kopf gehen lassen. Da ist echt was dran, weil man trifft Menschen und unterhält sich mit denen und man denkt ja die ganze Zeit über die Person nach, mit der du dich unterhältst.
pausenlos, gerade bei einem ersten Eindruck. Deswegen ist ja auch der erste Eindruck so entscheidend. Das stimmt, da ist echt was dran. Du hattest vorhin einen Mentor von dir angesprochen. Hast du mehrere Mentoren?
Ja.
Ja. Und wie funktionieren die für dich? Oder wie bist du auf die aufmerksam geworden? Wie bist du an die rangekommen?
Ganz unterschiedlich. Also ich glaube, die meisten von denen habe ich irgendwo... Jetzt kriege ich dieses... Ich bin so ein Typ für Sprichwörter. Ne? Ich spaß mir lieber. Die meisten habe ich, glaube ich, irgendwo einfach... Also es kommt drauf an. Ich glaube... Teilweise war es einfach Schicksal, so weißt du, der McKinsey-Berater, der mir irgendwie Consulting ausgeredet hat, das war jemand, der im Ort gewohnt hat, in meinem kleinen Kaff da, und der irgendwie einfach, den mein Dad so gesagt hat, so kannst du dich mal mit dem auseinandersetzen, so ist irgendwie ganz spannend, der war mal im Consulting, und dann habe ich ihn davon überzeugt, dass er meine Bachelorarbeit irgendwie mitbegleitet. Und dann hat er mir da so krasses Feedback gegeben. Habe ich gemerkt, da ist so viel Wachstum drin, dass ich mich immer wieder mit ihm auseinandergesetzt habe. Und mein Vater ist genauso ein Mentor. Also es gibt einfach unfassbar viele Mentoren in meinem Leben. Und ich nutze die eigentlich immer sehr punktuell. Und weißt du, das ist jetzt auch nicht so, dass ich an einem Mentor klammere, sondern das sind immer wie so Lebensabschnitte. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich dann einen Mentor auch sogar outperformen kann. Ja, wenn ich drüber nachdenke, der McKinsey-Berater, der hat mir damals extrem geholfen, 2016, 17 und auch vielleicht noch einen Tick danach. Aber der hat mich so angeschoben und dann habe ich mich aber weitergegangen, da habe ich mir andere Mentoren geholt. Und es geht da eigentlich immer wieder darum, sich auch vor Augen zu führen, wie kann ich meinem Gegenüber helfen? So, und handle ich schnell genug? Weil ein Mentor will eigentlich immer nur das Gefühl haben, dass seine Zeit richtig genutzt wird. Der will einfach nie das Gefühl haben, dass sie verschwendet wird. Und das hängt primär damit zusammen, dass man halt Fragen stellt und dann umsetzt entsprechend. So, wenn du halt einen Mentor nur einmal im Monat siehst und du fragst ihn jedes Mal das Gleiche und der merkt, du entwickelst dich nicht weiter, dann hat er irgendwann keine Lust mehr, sich mit dir auseinanderzusetzen. Es geht halt, je höher die sind, immer schneller. Und andersrum sich auch immer wieder zu überlegen, was kann ich meinem Mentor, also der will, dass seine Zeit nicht verschwendet wird, aber was kann ich noch für den tun? Wie kann ich dem zuarbeiten? Was interessiert den? Was braucht der? So, bei Malik war das wieder ganz anders oder war genau so eigentlich von dem, was ich jetzt gerade sage. Und es gibt irgendwie noch viele weitere Mentoren, wo ich von jedem, also das sind so verschiedene Bereiche, was ich von denen lernen kann. Mhm. Und es geht auch immer weiter. Also ich brauche immer Menschen in meinem Umfeld.
Aber du selber funktionierst ja auch als Mentor für einige Personen mittlerweile, kann man sagen, ne?
Ja, also das ist halt, wenn du dir anguckst, wie Startups funktionieren, wenn du dir anguckst, wie Wachstum funktioniert, dann geht es halt nur, weil irgendjemand dir auch wieder die Hand reicht. So, das heißt, jeder Gründer, der einen Exit macht, der vielleicht früh Geld gekriegt hat, die meisten sammeln irgendwie Geld ein, war jetzt nicht unser Weg, aber vom Grundprinzip her sind es dann auch schnell wieder, und das ist gut so, diejenigen, die einfach sagen, ey, das Ökosystem ist halt ein Kreislauf, ne? Und wenn ich irgendwie mit 20 Gründe mit dem Alter dann vielleicht auch irgendwie an Geld komme, Leute, die an mich glauben und es geht einigermaßen gut, ich mache einen Exit und ich bin 30, dann muss ich halt wieder in dieses Ökosystem einzahlen. Ich muss dieses Vertrauen, was ich gekriegt habe, wieder zurückgeben, weil so läuft es halt einfach, wenn wir wachsen wollen, und dann wächst man auch zusammen.
Hm. Schön. Wie und oder beziehungsweise wo siehst du dich, ganz klassische Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich hatte extra gehofft, dass wenn ich nicht in ein Angestelltenverhältnis gehe, dass mir die Frage nicht so oft gestellt wird. Jetzt ist es so, dass sie mir wahrscheinlich häufiger gestellt wird sogar, als wenn ich einfach nur einen festen Job hätte. Ich kann es dir nicht so genau sagen. Ich habe mal das Ziel gehabt, irgendwie 1.000 Mitarbeiter in der eigenen Unternehmensberatung zu haben. Das ist heute nicht mehr das Ziel. Das ist die falsche Kenngröße gewesen. Ich hoffe, dass ich einfach weiterhin in einem Umfeld wie hier sein werde, wo ich das Gefühl habe, dass ich mir die Menschen, mit denen ich mich umgeben darf, aussuchen kann. Ich muss mit niemandem mehr Zeit verbringen. Ich muss mir um viele Sachen keine Gedanken mehr machen. Es kommen immer spannendere Möglichkeiten auf einen zu. Es ist nicht einfacher, sich zu entscheiden. Das ist so ein bisschen das. Fokus ist ein großes Ding immer wieder, aber das ist was mir tendenziell liegt, mich zu fokussieren. Und ich hoffe, dass es dann auch genauso ist. Ich hoffe, dass ich dann auch irgendwie nochmal ganz andere Sachen beherrsche, ne? Weil so die ersten Jahre war es jetzt vielleicht so, die Fähigkeit, was zu erdenken, was aufzubauen, was zu verkaufen, sich einfach so in neue Kreise reinzukommen. Und ich merke, je weiter ich komme, es gibt immer wieder spannendere Kreise, es gibt immer wieder Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe, die ich anfange zu sehen. Das ist so ein bisschen wie ein Auto, was im Nebel bei Dunkelheit mit Scheinwerfern unterwegs ist, und du merkst halt, dahin, wo du gucken kannst, wenn du da stehst, kannst du wieder weiter gucken. Und ich hoffe halt, dass ja, ich weiter einfach mit geilen Leuten geile Fragen beantworten darf, weil ich glaube, wir sind, oder ich bin sehr privilegiert, dass ich mit Thomas, mit dem Team, dass wir hier alle was gefunden haben, wo wir wirklich merken, das ist jetzt nicht irgendwie die x-te Coaching-Bude, die halt sagt, ich skaliere deinen Vertrieb und helfe dir bei was auch immer, sondern wir dürfen wirklich sehr, sehr krassen Leuten helfen, die schon eine echt fette Reputation im echten Leben haben. Und wir helfen denen in dieser Nische zu sagen, okay, wir digitalisieren deine Reputation. Wir helfen dir halt, deine Geschichte zu erzählen. Wir erfahren da auch unfassbar spannende Sachen. Manche Sachen davon begraben wir, manche Sachen davon vergessen wir, manche Sachen davon highlighten wir und sorgen einfach dafür, dass vielleicht auch nur das, also nicht mal einfach nur das Richtige oder Falsche, sondern einfach das, was der Person was gibt, wie sie sich auch fühlt, dass das sichtbar wird. Ja, dass es von anderen auch gesehen wird, dieser Wert. Weil das brauchen wir alle irgendwie.
Ja. Eine Frage habe ich noch und dann entlasse ich dich wieder in den Feierabend. Was war das Schwierigste bei dem Start deiner Gründung jetzt von Insight Consulting und was war das Leichteste? Was ist dir am schwersten gefallen und was ist dir am leichtesten gefallen?
Boah, gute Fragen. Schwierige Fragen aber auch. Das ist oft so, dass die guten Fragen nicht einfach zu beantworten sind. Was ist mir schwer gefallen? Also dadurch, dass man irgendwie vorher dann in der studentischen Beratung schon viel gegründet hat, vielleicht noch keine GmbH so und auch mit der Größe, mit Kapital und so, ja, das war jetzt nicht schwer.
Nur die Formalien, die du nicht magst.
Ja, die Formalien. Ja, also ich habe jede Woche das Gefühl, dass es irgendwie Punkte gibt, die mir leicht fallen und Punkte, die mir schwer fallen. Es ist jetzt gerade teilweise auch so ein bisschen, nicht nur für mich, das glaube ich wird schon immer besser, aber auch für die anderen den richtigen Pace zu finden. Wir sind sehr hungrig, wir haben echt Lust hier was aufzubauen. Ich glaube, wir haben auch echt coole Leute am Start. Manchmal ist jetzt so ein bisschen die Challenge, die Leute zu halten, aber auch da, wenn du gute Leute hast, wollen die halt immer mehr, die wollen weiter und es ist einfach, die gehen zu lassen, aber dann auch so zu entscheiden, brauche ich den jetzt für meine Vision oder nicht? Solche Dinge. Boah, ich kann dir keine richtig geile Antwort drauf geben, merke ich gerade, was das Thema angeht. Was fällt mir leicht, was fällt mir schwer? Also nicht die eine Sache, sondern ich kann einfach, habe mittlerweile recht viel über mich selbst so gelernt und kann da einfach immer besser sagen, so womit ich kann mittlerweile, bevor ich eine Aufgabe mache, sagen, werde ich die gut machen oder werde ich die nicht so gut machen? Brauche ich da eher jemanden für oder brauche ich ihn nicht dafür, der mich einfach entlastet? So.
Okay.
Was mir leicht fällt, ist Beziehungen zu knüpfen und auch aufzubauen. Was mir nicht so leicht fällt, sind das, was ich dann im Consulting auch die ersten Jahre mal einfach schmerzlich machen musste, ist halt in Excel Tabellen, Analysen aufzusetzen und Folien bis zum letzten Glas zu schleifen. Ich kann das, aber es raubt mir einfach unfassbar viel Energie. Das fällt mir super schwer.
Okay. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht,
danke, dich auch
mal vor mir sitzen zu haben. Und ich meine, ich kenne deinen Podcast, ich höre, wie du interviewst und dich jetzt heute mal zu interviewen, war eine große Ehre für mich.
Ich fand deine Gesprächsführung sehr gut.
Dankeschön. Ich bin am Anfang, ich lerne, ich bin für jede Kritik zu haben. Ich sage auch jedes Mal und auch oft schreibe ich es bei meinem Instagram in die Stories und so, ich bin auch offen für negative Kritik, haut das raus, wirklich. Von negativer Kritik lernt man am meisten, ist einfach so. Würde ich mich sehr freuen sogar, wenn ich da mal negative Kritik an den Kopf geworfen kriege.
Ist schwierig, ja, den richtigen Draht zu finden, wenn du halt einfach merkst, also zum Beispiel jetzt Gesprächsführung, das zu strukturieren, das ist was dir liegt, vom Grundprinzip her.
Dankeschön.
Und dann ist wichtiger als so jetzt auf deinen Schwächen rumzuhacken und dir halt sagen zu lassen, was du nicht kannst, ist halt, also da wirst du halt maximal von einem negativen Bereich in eine Mittelmäßigkeit kommen. Also wenn jetzt irgendwie Zahlen oder, keine Ahnung, eine Excel-Tabelle irgendwie im letzten Modell glatt ziehen oder so, wenn das meine Schwäche ist, ich werde halt nie der krasse CFO werden. Ich kann mich da mit anderen CFOs hinsetzen und mir von Startup-Gründern, von gestandenen Corporate-Leuten erklären lassen, was da geht und wie das geht. Aber ich werde halt maximal mittelmäßig drin sein. Deswegen fokussiere ich mich auf das, was ich gut kann. Und das sind halt andere Sachen.
Ja.
Und so ist es bei dir auch. So ist es eigentlich bei den meisten. Und das, was halt Bock macht, ist nicht, bin ich da stark oder bin ich da schlecht drin. Das ist immer wieder so ein bisschen, wir können nicht zufrieden sein mit der Arbeit. Wir können höchstens zufrieden sein, wenn wir merken, dass die Ergebnisse uns leicht fallen. Dass uns einfach leicht fällt, was wir machen. Das ist das, was man finden muss. Und für manche ist das irgendwie ein Doktor in Biochemie machen. Für andere ist es ein Unternehmen aufbauen. Nochmal für andere ist es halt dann vielleicht einem CEO zur Rate stehen oder ein Excel-Modell im Venture Capital bauen, wo es darum geht, in welches Startup investieren wir jetzt, wo ziehen wir Geld raus. So. Aber das ist halt zu finden, das ist die Reise des Lebens.
Das ist auch ein sehr guter Ratschlag an alle jungen Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Wenn jetzt jemand zugehört hat und denkt sich, boah, spannender Charakter, spannender Typ. Ich meine, viele, viele von denen, die jetzt hier hören, kennen dich bestimmt auch schon. Aber die, die dich nicht kennen, bist du erreichbar für solche Menschen, wenn sie Interesse haben, wenn sie dir Fragen stellen wollen? Und wenn ja, wo können sie dich erreichen?
Also am einfachsten bei Instagram. Das ist so der Kanal für jetzt diese Zielgruppe, wo ich sage, ihr könnt mir, und ich kriege da jeden Tag viele Nachrichten, aber mir ist es super wichtig, die eigentlich immer innerhalb von 24 Stunden persönlich zu beantworten. Und das mache ich auch, egal wie viele das werden erstmal, solange ich das noch kann. Also am einfachsten stellt mir da eine Frage und da gibt es immer eine Antwort. So, ansonsten, wenn euch eher der Business-Content interessiert, dann, also eigentlich so ein bisschen verteilt auf die verschiedenen Plattformen gibt es verschiedene Inputs. Wenn man jetzt sagt, ey, Personal Branding, LinkedIn, das, was du da machst und wie es macht, dann ist LinkedIn der richtige Kanal. Da gucken auch am ehesten so die Kunden zu. Dann gibt es mit YouTube, mit InUpOut einfach den Kanal, wo ich selber Schüler bin und einfach mit hochrangigen Leuten, Aufsichtsratsvorsitzende, EY, Accenture, Capgemini, McKinsey, immer Consulting-Umfeld oder Startup-Gründer, die einfach vielleicht vorher in der Beratung waren, darüber zu sprechen, das ist eher dann so ein intensiverer Kanal für Karriereinspiration. Und Instagram ist so das, wo auch mein persönliches Leben am ehesten zusammenfließt, wo ich viel teile, vielleicht manchmal zu viel, aber so, ich genieße das und ich genieße auch den Austausch.
Alles klar, super. Dann, ich freue mich, bis zum nächsten Mal und ich sag mal, ciao.
Vielen Dank, Luke.